Meine Damen und Herren, Georg Lukács, Carl Schmitt und die Formlosigkeit der Moderne, darum geht es. Mitte der 20er Jahre, da hat sich Georg Lukács schon längst entschieden. Er geht an die Seite Stalins, er wird sich von Geschichte und Klassenbewusstsein als einer abweichlerischen Schrift wieder distanzieren. Carl Schmitt hat sich noch nicht entschieden, aber er weiß eben, dass die Zeit eine Entscheidung verlangt. Ich denke, man versteht die Schicksale beider besser, wenn man die Zeitpunkte der Entscheidung in Rechnung gestellt und sich vielleicht mal die spekulative Frage vorlegt, was wäre gewesen, wenn Sie sich zu anderen Zeitpunkten entschieden hätten. Hätte sich Carl Schmitt 1917 entschieden, vielleicht wäre es eine Entscheidung nach links geworden. Und viele Intellektuelle, die sich 1917 eben nicht entschieden haben, die die Entscheidungsproblematik herausgezögert haben, also diejenigen, die sich historisch betrachtet als Zweite entschieden haben, am Ende der Weimarer Republik, sie gingen dann doch mehr nach rechts. Und als historisch Zweite entschieden sie sich nicht nur gegen die Moderne, sondern auch gegen die erste Entscheidung gegen die Moderne. Radikale gehen an die Wurzeln, sie zielen auf die Herstellung eines integralen Sinnes, mit dem die ungeliebte Moderne überwunden werden sollte. Lukács entschied sich 1917 gegen die Formlosigkeit einer kapitalistischen Moderne. Dem verspäteten Intellektuellen wie Carl Schmitt ist eine andere Lage vorgegeben. Sie sind, ich nenne das mal Zweitentscheider. Sie entscheiden sich gegen die Formlosigkeit der kapitalistischen Moderne und sie entscheiden sich gegen die linke Entscheidung, die anfängt, ihre Früchte zu tragen, insbesondere mit Blick auf die Sowjetunion. In diesem letzten Sinne hatte der Historiker Ernst Nolte in den 80er Jahren vollkommen recht, wenn er von dem historischen und logischen Prius des Bolschewismus vor dem Faschismus spricht. Ich meine, so erfreulich die breite Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in den heutigen Gymnasien ist, so sehr besteht ja immer auch die Gefahr der Dekontextualisierung dieser 12 Jahre deutscher Geschichte. Die Entscheidung für den Nationalsozialismus war bei vielen Intellektuellen und nicht nur bei diesen eine Entscheidung, die eben mit den Entscheidungen des Jahres 1919 zusammenhing. Die Sehnsucht der deutschen Radikalen im Ersten Weltkrieg und am Ende des Ersten Weltkriegs, die Sehnsucht in ihrer Heimat auch mal so etwas wie die Französische Revolution, so einen herrlichen Sonnenaufgang, wie es Hegel formuliert hatte, zu erleben, diese Sehnsucht ist arg frustriert worden. Die Revolution von 1848 scheiterte, die Revolution von 1919 bis 1923, die man zur sogenannten Novemberrevolution in der Erinnerung verkürzt hat, obwohl der Bürgerkrieg ja viel länger dauerte im Ruhrgebiet und in Sachsen, diese Revolution scheiterte auch. Damit war aber nun auch Lenins, ja, wie soll man das nennen, Lenins geschichtstheoretischer Masterplan durchkreuzt. Dieser Masterplan Lenins sah nämlich vor, dass die Weltrevolution zwar in Russland startet, aber dann recht zügig, nämlich nach ein oder zwei Jahren, durch eine europäische Revolution entlastet wird. Und Lenin sah diese zentraleuropäische Revolution überhaupt als das Kernstück der Überwindung des Kapitalismus an und befürchtete, ohne eine deutsche Revolution Anfang der 20er Jahre würde die junge Sowjetunion nur einen völlig deformierten Kommunismus zustande bringen. Und dem wurde dann ja auch so. Lenin starb im Januar 1924. Und die europäischen Radikalen, die sich nicht wie Lukács dafür entschieden hatten, nun der Sowjetunion bedingungslos durch dick und dünn in den stalinistischen Terror zu folgen, diese Intellektuellen hofften immer noch auf ihre endlich mal erfolgreiche Revolution, die nach dem Scheitern der Weltrevolution im Ausgang des Ersten Weltkrieges, nach dem Scheitern auch des proletarischen Internationalismus, nach dem abschreckenden Beispiel des kommunistischen Systems eben nur eine deutsche Revolution sein konnte, eine nationale und irgendwie sozialistische Revolution, eben eine nationalsozialistische Revolution. Und was das werden konnte, lag Mitte der 20er Jahre im Dunkel der Zukunft und nur ganz wenige wie Helmut Plessner in seiner Schrift Grenzen der Gemeinschaft von 1924 waren hellsichtig genug, um die Formen des Totalitarismus der Überwindung der Moderne zu begreifen. Und Mitte der 20er Jahre konnte faschistisch noch sehr, sehr viel bedeuten. Und so wie der theoretische Radikalismus viele Ausgangspunkte für die Überwindung der ungeliebten Moderne projektiert hat, so wimmelt es in Europa von politischen Radikalismen, die eben irgendetwas Antikapitalistisches, irgendetwas Modernitätskritisches, irgendetwas den Kapitalismus Zähmendes oder ihn aus dem Lande Vertreibendes eben auch im eigenen Land haben wollten. So wie Stalin es dann sagte, Sozialismus in einem Land, aber eben dann doch wieder anders als der russische Weg. Dazu musste man wissen, wo das Erzübel der Moderne liegt. Die Struktur der Ware, das ist Georg Lukács Antwort gewesen. Carl Schmitt, der sich noch nicht entschieden hat, ist auf das Souveränitätsproblem gestoßen. Das Hauptproblem, an dem die moderne Gesellschaft krankt, die Wurzel des Übels, liegt nicht im Urbild der Form der Ware, sondern in der Form der Souveränität. Carl Schmitt hat eine Soziologie der Souveränität skizzenhaft ausgeführt, bei der deutlich wird, dass die Begriffe moderner Staatslehre säkularisierte theologische Begriffe sind. Das hatte ich ja gestern ausgeführt, das religiöse oder das metaphysische Bild, das sich eine Epoche von sich macht, hat dieselbe Struktur wie das, was ihr als Form politischer Organisation ohne weiteres einleuchtet. Wo Gott Schöpfer des Himmels und der Erde ist, die erste und immer währende Ursache alles Geschehens, da ist eben die Monarchie eine einleuchtende politische Form. Wo die Hierarchie der Kirche politisch abgeschafft ist und jeder mit dem Kathedralenbau seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt ist, wo jedes Individuum, wie Carl Schmitt sagt, eben sein eigener Privatpriester ist und sich selbst seine Sünden vergibt, da ist Demokratie selbstverständlich. Die Stimme des Volkes ist Gottes Stimme, der nun eben vielstimmig wird. Oder, wie Weber sagt, Polytheismus. Und um diese Vielstimmigkeit, bei der nicht garantiert ist, dass da ein wohlklingender Chorgesang der Gesellschaft ertönt, um diese Vielstimmigkeit dazu zu bringen, dass etwas entschieden wird, hat, ich erinnere an gestern, Hans Kelsen, der liberale Gegner Carl Schmitt, die freie Tat der juristischen Erkenntnis als Figur eingeführt, aus deren Quelle dann die Normen sprudeln, als sozusagen eine rein wissenschaftliche Jurisprudenz im Unterschied zur Soziologie, die sich mit der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung befasst. Carl Schmitts Skizze der politischen Theologie, bei der ich nun schon lange verweilt bin, läuft auf das Resultat hinaus, dass der Kern des Politischen, nämlich die anspruchsvolle moralische Entscheidung, die souveräne Entscheidung, verdrängt wird. Bevor die Souveränität in den Sachzwängen des entpolitisierten gesellschaftlichen Betriebs ganz verschwindet, heute nennt man das in der Fachsprache der Bürokratie Verantwortungsverdünnung. Wer ist dafür verantwortlich? Verantwortungsverdünnung. Wer ist eigentlich für den Bologna-Prozess verantwortlich? Niemand. Verantwortungsverdünnung. Bevor die Souveränität in den Sachzwängen eben eines entpolitisierten gesellschaftlichen Betriebs ganz verschwindet, da fixiert Carl Schmitt diesen Souveränitätsbegriff neu. Ich hatte Ihnen die Kernformulierung schon genannt. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Der Ausnahmezustand, das ist eine Ordnung, aber eine Ordnung ohne Recht. Das heißt, der Ausnahmezustand ist kein Chaos. Die Ausnahme ist eine Ausnahme von der Regel, die sich aber eben nicht einfach von selbst ergibt, sondern die festgestellt werden muss, die entschieden werden muss. Und um Ihnen vielleicht den Sprengsatz dieser Definition in den vergleichsweise stillen Zeiten bundesdeutscher Gemütlichkeit, besonders in Freiburg, nahezubringen, könnte man ja Carl Schmitt mal versuchsweise umformulieren, nicht? Souverän ist, wer entscheidet, ob ein Zustand normal ist. Nicht? Der Souveränitätsbegriff trifft Normalitätsfeststellungen. Und die Frage, die dabei zu entscheiden ist, ist zuerst die, ob die Zeit eine Entscheidung verlangt oder ob wir noch in der Normalität sind oder ob wir schon in einem Ausnahmezustand sind. Verlangt die Zeit eine Entscheidung? Besteht Handlungsbedarf? Gibt es etwas, was Not tut? Vielleicht das eine, was Not tut, wenn Sie sich an Ernst Bloch erinnern? Oder ist das, was geschieht, eigentlich völlig normal? Ein Geschehen, das in der geglaubten Struktur der Welt begründet ist und das wir deshalb hinnehmen müssen, wie Schnee im Winter und warme Juniabende in Freiburg, wie Autounfälle, Hungerkatastrophen in Afrika, Alzheimer, Arbeitslosigkeit, die Zerstörung der deutschen Universität und so weiter. Also nochmal die Frage, ist der Bankrott der systemrelevanten Banken oder systemrelevanten Autofabriken etwas, das zur Normalität gehört, zur geglaubten Struktur der Welt, oder verlangt die Zeit eine Entscheidung, eine souveräne Erklärung, dass ein Ausnahmezustand herrscht, dass die Bank eben verstaatlicht werden muss, was eigentlich ja nicht sein darf. Der Staat soll eben normalerweise die Unternehmen wirtschaften lassen, so wie sie glauben, die höchsten Gewinne zu erzielen, und das haben sie auch getan. Das ist normal. Maximiere deine Fitness, Grundregel der Rational Choice Theory. Das ist ja auch geglaubte Anthropologie. So glauben wir ja auch, dass Menschen sich verhalten. Aber jetzt, ja, wir sind vielleicht ganz nah bei Carl Schmitt. Jetzt muss die Politik eingreifen. Wir haben eine Ausnahmesituation. Nicht? Die letzte große Ausnahmesituation, an die ja heute immer wieder erinnert wird, das war die Weltwirtschaftskrise von 1929. Steht jeden Tag in der Zeitung. In deren Folge die Nationalsozialisten eine Wahl nach der anderen gewannen. 1929 für Carl Schmitt ist es auch klar gewesen damals, die Zeit verlangt eine Entscheidung. Die romantischen Tricks führen nicht weiter. Der Liberalismus, so sein Argument, ist Teil des Problems, nicht seine Lösung. Und Carl Schmitt kann sich auch nicht Marx anschließen und Lukács anschließen. Marx, der die Bourgeoisie, diese diskutierende Klasse, zu einem welthistorischen Gegner stilisiert, mit dem dann eine Entscheidungsschlacht möglich sein soll. Die bürgerliche Klasse, so wie Carl Schmitt sie charakterisiert, ist überhaupt kein ernsthaftes politisches Phänomen. Sie hat keinen politischen Kern. Im Gegenteil, sie entpolitisiert alles. Und ihre besonders wirksame Methode der Entpolitisierung, das ist, so Carl Schmitt, die Erfindung von autonomen Gebieten, die Erfindung von Eigengesetzlichkeiten, die Konstruktion von selbstreferenziellen Systemen, wie Luhmann das später nennen wird. Und also die Wirtschaft als selbstreferenzielles System, die Wissenschaft als selbstreferenzielles System, die Erziehung als selbstreferenzielles System, das alles reguliert sich selbst, operativ geschlossen, sagt Luhmann. Es reguliert sich selbst eben, so würde Carl Schmitt sekundieren, wie die modernen Privatpriester sich selber ihre Gebote erlassen, sich selbst evaluieren, ob sie gottgefällig leben, sich selbst ihre Sünden vergeben oder nicht. Und der Liberalismus findet das auch ganz normal, dass diese autonomen Gebiete, dass diese Systemautonomien existieren. Es besteht da eben überhaupt kein Handlungsbedarf, keine Not, Alarm zu schlagen. Carl Schmitt schreibt 1927, ich zitiere, es ist sehr merkwürdig, mit welcher Selbstverständlichkeit der Liberalismus außerhalb des Politischen die in Häkchen Autonomie der verschiedenen Gebiete des menschlichen Lebens nicht nur anerkennt, sondern zur Spezialisierung und sogar zur völligen Isolierung übertreibt. Es scheint ihm ganz selbstverständlich, dass die Kunst eine, in Häkchen, Tochter der Freiheit, das ästhetische Werturteil, in Häkchen, autonom, das künstlerische Genie, in Häkchen, souverän ist und dass das Kunstwerk tendenzlos seinen Zweck in sich hat. Die Moral wiederum wurde gegenüber der Metaphysik und der Religion autonom, die Wissenschaft gegenüber Religion, Kunst und Moral und so weiter. Als weitaus wichtigster Fall eines autonomen Sachgebiets setzte sich aber die Selbstständigkeit der Normen und Gesetze der Wirtschaft in unbeirrbarer Sicherheit durch. Dass Produktion und Konsum, Preisbildung und Markt ihre eigene Sphäre haben und, Zitat, sich selbst regulieren, in Häkchen, dass sie weder von der Ethik noch von der Ästhetik noch von der Religion, um am allerwenigsten von der Politik geleitet werden können, das galt als eines der wenigen wirklich undiskutierbaren, unzweifelbaren Dogmen dieses liberalen Zeitalters, Zitat Ende 1927. Meine Damen und Herren, in dieser Kritik des Liberalismus finden Sie ja die gesammelte Modernitätsproblematik wieder. Diese Pluralisierung, der schwebende Charakter der Gebiete, das Politische, die Entscheidung, die Souveränität verläuft sich buchstäblich weit und breit, ist niemand verantwortlich. Aber ist das überhaupt möglich, das Verschwinden des Politischen? Nun, Carl Schmitt traut dem Braten nicht. Er schreibt, ich zitiere, diese in Häkchen Entpolitisierungen haben natürlich einen durchaus politischen Sinn. In der konkreten Wirklichkeit des politischen Seins regieren und herrschen keine abstrakten Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten, sondern es regieren und herrschen immer nur sehr konkrete Menschen oder Verbände über andere ebenso konkrete Menschen und Verbände. So hat auch hier politisch gesehen die Herrschaft der Moral, des Rechts, der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kunst, der Norm einen politischen Sinn. Und die Entpolitisierung ist nur eine politisch besonders brauchbare Waffe des politischen Kampfes. Zitat Ende. Zwischen Entpolitisierung und Politisierung besteht offensichtlich ein eigenartiges Verhältnis in der modernen Gesellschaft. Und was ist da überhaupt Politik in dieser Moderne, wenn Entpolitisierung gleichsam eine Tarnung der Politisierung ist? Wir brauchen eine Klärung. Carl Schmitt entwirft daraufhin einen neuen, klaren Begriff, nicht der Politik, sondern des Politischen, der Begriff des Politischen. Und ein neuer, klarer Begriff des Politischen soll gegen diese Moderne, gegen die Pluralisierung von Hochschulpolitik, Wirtschaftspolitik, Kulturpolitik, Agrarpolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik, gegen diese Pluralisierung, in der alles und dann wiederum auch gar nichts politisch ist, weil es seine eigenen autonomen Gebiete hat, weil es autonomen Regeln folgt, Sachzwängen, Systemzwängen, gegen diese Clasa Discutora der runden Tische, der Bündnisse für Arbeit, der Solidarpakte, würden wir heute sagen, versucht Carl Schmitt einen strengeren Begriff des Politischen zu entwerfen. Und vielleicht kennen Sie diese berüchtigte Definition, die er gegeben hat in dieser Schrift, der Begriff des Politischen, die er immer noch mal wieder umgeschrieben hat, erstmals veröffentlicht 1927. Da heißt es, ich zitiere, die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Sie gibt den menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn. Auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und Motive zurück. Sie ermöglicht infolgedessen auch eine Begriffsbestimmung im Sinne eines kennzeichnenden Merkmals, eines Kriteriums. Die Unterscheidung von Freund und Feind bezeichnet die äußerste Intensität einer Verbindung oder Trennung. Sie kann theoretisch und praktisch bestehen, ohne dass gleichzeitig alle jene moralischen, ästhetischen, ökonomischen oder sonstigen Unterscheidungen zur Anwendung kommen müssen. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse. Er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein. Er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten. Und es kann vielleicht sogar vorteilhaft und rentabel scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er bleibt aber ein anderer, ein Fremder. Die Möglichkeit spezifisch politischer Beziehungen ist dadurch gegeben, dass es nicht nur Freunde, Gleichgeartete und Verbündete, sondern auch Feinde gibt. Der Feind ist in einem besonders intensiven Sinne existenziell ein anderer und Fremder, mit dem im extremen Fall existenzielle Konflikte möglich sind. Zitat Ende. Soweit diese Definition des Politischen. Sie sehen, das ist eine klare Lösung für die kontingente Moderne. Das ist die Rettung eines einheitlichen Begriffs des Politischen aus dem Nukleus souveräner Entscheidung heraus. Ja, meine Damen und Herren, und wenn Sie das irgendwo mal lesen, dann hören Carl Schmitt, der Dezisionismus, das Freund-Feind-Denken und dass wir heute natürlich über so etwas weit hinaus sind. Wenn Sie das so hören, dann sollten Sie vielleicht in Ihrem Kopf mal so ein kleines gelbes Blinklicht einschalten, damit Ihnen die vielen Freunde und Feinde nicht verloren gehen. Also die Terroristenfreunde, die Ausländerfeinde, das umweltfreundliche Verhalten, die fortschrittfeindlichen Einstellungen zur Atomkraft, die kinderfreundliche Stadtplanung, die frauenfeindlichen Äußerungen und so weiter und so weiter. Und wenn Sie diesen Chor der Freunde und Feinde in Ihrem Kopf zum Fortissimo haben anschwellen lassen, nicht, dann schlagen Sie vielleicht nochmal bei Carl Schmitt nach, nicht wahr? Zitat, die eigentlich politische Unterscheidung ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Diese Unterscheidung ist eben der Nukleus, der Kern des Politischen, das ist die letzte radikal systematische Struktur des Politischen. Und das soll weg. Nicht? Die souveräne Entscheidung soll in der modernen Gesellschaft verschwinden. Und natürlich kann man das auch durch Verschieben auf eine höhere Ebene wegdiskutieren. Man kann das auch im Gespräch neutralisieren. Man kann auch, besonders beliebt, diese Art zu unterscheiden, dem Klassenfeind in die Schuhe schieben. Oder wie man es heute sagt, wir schieben das den Fundamentalisten in die Schuhe. Nicht wahr? Das sind ja nicht unsere Freunde, sondern was sind es? Oder man kann einfach Carl Schmitt als einen Feind der Demokratie bezeichnen, was ja durchaus Sinn macht, Freunde und Feinde. Man kann das alles machen, aber Carl Schmitt würde immer insistieren und sagen, ich zitiere, die Möglichkeit spezifisch politischer Beziehungen ist dadurch gegeben, dass es nicht nur Freunde, Gleichgeartete und Verbündete, sondern Feinde gibt. Sie wissen auch, für welches Problem dieser Begriff eine Lösung darstellt. Es ist eben eine Antwort, auf die sich als Entpolitisierung tarnende Politisierung, auf diese Manöver etwa zu behaupten, Biotechnologiepolitik gründet in den Sachgesetzlichkeiten medizinischer Forschung oder was weiß ich, oder Agrarpolitik in den Sachgesetzlichkeiten der Landwirtschaft. 1927, wie gesagt, Carl Schmitt hat sich noch nicht entschieden, aber er weiß, das Phänomen des Politischen und das spezifisch juridische Formelement, die Dezision, sind zentral für die Moderne und er weiß, die Zeit verlangt eine Entscheidung. 1933 erscheint von Carl Schmitt ein Text Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland. Hier Carl Schmitt bei einer Rundfunkrede. Ja, ich lese einfach aus diesem Text vor. Ich muss das eigentlich gar nicht mehr groß kommentieren, weil es sich selber erklärt. Also, Weiterentwicklung des totalen Staats in Deutschland. Zitat, vor 10 Jahren versicherten bewährte Autoren und Führer aller Art, dass man nur die Politik und die Politiker abzuschaffen brauche, um alle schwierigen Probleme gelöst zu haben. Die radikale Entpolitisierung sollte darin bestehen, dass technische, wirtschaftliche, juristische oder andere Sachverständige nach angeblich rein technischen, rein wirtschaftlichen, rein juristischen, kurz rein sachlichen Gesichtspunkten alle bisher politischen Fragen zu entscheiden hätten. Zahlreiche Aufsätze und Broschüren haben das in den Jahren 1919 bis 1924 als einzige Bedingung universaler Glückseligkeit verkündet. Inzwischen haben wir viele Sachverständigen- und Technikerkonferenzen kennengelernt. Ganze Gebirge wertvollsten Materials und sachkundigster Gutachten lagern in Genf, in Berlin, in vielen anderen Städten der Erde. Und unter ihrer Art von Sachlichkeit wurde die Entscheidung der Fragen einfach verschüttet. Es hatte sich bald herausgestellt, dass diese in Häkchen Entpolitisierung ein brauchbares politisches Mittel ist, um unangenehme Probleme und notwendige Änderungen zu vertagen, einen widersinnigen Status quo zu konservieren und jeden entschiedenen Änderungswillen sich leerlaufen zu lassen. Nach solchen Erfahrungen mit der gänzlichen in Häkchen Nicht-Politik musste die Erkenntnis durchdringen, dass alle Probleme tendenziell politische Probleme sind. Wir haben dann in Deutschland praktisch eine Politisierung aller wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen und sonstigen Bereiche des menschlichen Daseins erlebt, wie sie dem Denken des 19. Jahrhunderts unbegreiflich gewesen wäre. Dann fragt Karl Schmidt, aber was ist das, ein total politisierter Staat? Und er stellt fest, es gibt zwei Typen von total politisierten Staaten. Erstens schreibt er, ich zitiere, der Staat ist total im Sinne der Qualität und der Energie, so wie der faschistische Staat einen Stato Totalitario nennt, womit er zunächst sagen will, dass die neuen Machtmittel ausschließlich dem Staat gehören und seiner Machtsteigerung dienen. Ein solcher Staat lässt in seinem Innern keinerlei staatsfeindliche, staatshemmende oder staatszerspaltende Kräfte aufkommen. Er denkt nicht daran, die neuen Machtmittel seinen eigenen Feinden und Zerstörern zu überliefern und seine Macht unter irgendwelchen Stichworten Liberalismus, Rechtsstaat oder wie man es nennen will, untergraben zu lassen. Ein solcher Staat kann Freund und Feind unterscheiden. In diesem Sinne ist, wie gesagt, jeder echte Staat ein totaler Staat. Er ist es als eine Societas Perfecta der diesseitigen Welt zu allen Zeiten gewesen. Und seit langem wissen die Staatstheoretiker, dass das Politische das Totale ist. Und das Neue sind nur die neuen technischen Mittel, über deren politische Wirkungen man sich klar sein muss. Ein Typ. Der zweite Typ, er schreibt dann weiter, ich zitiere, nun gibt es aber noch eine andere Bedeutung des Wortes vom totalen Staat und das ist leider diejenige, die für die Zustände des heutigen Deutschlands zutrifft. Diese Art totaler Staat ist ein Staat, der sich unterschiedslos in alle Sachgebiete, in alle Sphären des menschlichen Daseins hineinbegibt, der überhaupt keine staatsfreie Sphäre mehr kennt, weil er überhaupt nichts mehr unterscheiden kann. Er ist total in einem rein quantitativen Sinne, im Sinne des bloßen Volumens, nicht der Intensität und der politischen Energie. Der heutige pluralistische Parteienstaat in Deutschland hat diese Art des totalen Staats entwickelt. Sein Volumen ist ungeheuer ausgedehnt. Er interveniert in alle möglichen Angelegenheiten und auf allen Gebieten des menschlichen Daseins, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in kulturelle und gesellige Dinge, die man sonst gern für in Häkchen rein private Angelegenheiten ausgibt. Warum soll der Staat nicht wirtschaftliche, kulturelle und andere Unternehmungen subventionieren? Da wir doch alle auf dem Weg über die Partei der Staat selber sind. Und warum soll ein Gesangverein nicht gute Beziehungen zum Staate, das heißt zu gewissen Parteien und Fonds, unterhalten können? Dieses kostbare Warum nicht ist die ganze Staatstheorie des pluralistischen Parteienstaates die geistige Grundlage seiner Totalität. Das ist natürlich eine Totalität nur im Sinne des bloßen Volumens und das Gegenteil von Kraft oder Stärke. Der heutige deutsche Staat ist total aus Schwäche und Widerstandslosigkeit, aus der Unfähigkeit heraus, dem Ansturm der Parteien und der organisierten Interessen standzuhalten. Er muss jedem nachgeben, jeden zufriedenstellen, jeden subventionieren und den widersprechendsten Interessen gleichzeitig zu gefallen sein. Seine Expansion ist die Folge, wie gesagt, nicht seiner Stärke, sondern seiner Schwäche. Zitat Ende, langes Zitat. Das ist seine Wahrnehmung der Situation. Das ist die Situation. Zweimal totaler Staat, total im Sinne der Qualität oder total im Sinne der Quantität, eine politisch voluminöse Ausdehnung aller möglichen Politiken, Politikchens und Politikleins. Oder alternative politische Intensivierung, Steigerung der politischen Energie in qualitativer Hinsicht. Zwischen diesen beiden totalen Staaten muss eine Entscheidung gefällt werden. Er schreibt, ich zitiere, im heutigen Staate agieren eine Mehrzahl totaler Parteien, die jede in sich die Totalität zu verwirklichen sucht, sich ihre Mitglieder total erfassen möchte und die Menschen von der Wiege bis zur Bahre, vom Kleinkindergarten über den Turnverein und Kegelclub bis zum Begräbnis und Verbrennungsverein begleiten, ihren Anhängern die richtige Weltanschauung, die richtige Staatsform, das richtige Wirtschaftssystem, die richtige Geselligkeit von Parteiwegen liefern und dadurch das ganze Leben des Volkes total politisieren und die politische Einheit des deutschen Volkes parzellieren. Zitat Ende. Dieser Zeitpunkt nun verlangt eine Entscheidung. 15 Jahre nach der Entscheidung zum Klassenverrat von Georg Lukács, dem problematischen Individuum in der kontingenten Welt, entscheidet sich Carl Schmitt und er entscheidet sich 1933 für die Macht, die die Situation als Ganzes garantiert. Er entscheidet sich für die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die NSDAP. Er wird 1933 bis 36 bis zu seiner Kaltstellung in den Fraktionskämpfen der Nazi zum Staatstheoretiker des Nationalsozialismus oder wie er auch genannt wird, zum Kronjuristen des Dritten Reichs. Er hat sich für eine konkrete Totalität entschieden. 1933 lässt Carl Schmitt das ganze Konzept des Dezisionismus fallen. Warum? Jetzt ist entschieden. Er entwickelt einen neuen Typus rechtswissenschaftlichen Denkens. Es tritt jetzt der sogenannte Institutionalismus in Erscheinung oder, wie er sagt, das konkrete Ordnungsdenken, das die neue Normalität nationalsozialistischer Herrschaft erfassen soll. Das werde ich jetzt nicht ausführen. Sie können das nachlesen in diesen anschließenden Schriften von Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk und über die drei Arten rechtswissenschaftlichen Denkens. Diesen Institutionalismus, auf den werde ich später im Zusammenhang mit Arnold Gehl noch ausführlicher eingehen, der sich zum Teil ja auch auf den Institutionalismus von Carl Schmitt bezogen hat. Ja, meine Damen und Herren, wir sind Georg Lukács und Carl Schmitt auf ihren Wegen an die Seite Stalins und die Seite Hitlers gefolgt. Vielleicht lohnt es sich nochmal zusammenfassend zu präzisieren, in welchem Sinne sie eigentlich ein Paar sind. Eben ein Paar feindlicher Brüder wie Jünger und Bloch, aber eben doch ganz anders. Bei Jünger und Bloch hatten wir ja, wenn Sie sich erinnern, ein Schema, mit dem wir die Frage nach dieser Paarbildung eine Antwort finden konnten. Jünger Radikalisierung der Kriegerfunktion, Bloch Radikalisierung der Prophetenfunktion. Beides ist gerichtet gegen die Zentralität der Arbeit und ihre aus dem 19. Jahrhundert stammenden Begründungsformen. Für Lukács und Schmitt greift dieses Schema nicht mehr ganz. Sicher bei Karl Schmitt vor allem in der zuletzt, also heute zitierten Schrift vom Begriff des Politischen, da ist dieses Modell der Entscheidung ja sehr stark orientiert am Krieg. Nicht die Unterscheidung zwischen Freund und Feind ist das Fundament, das ist purer Bellizismus. Hier gibt es eine große Nähe natürlich zu Jünger, die beiden haben sich ja auch persönlich gekannt, aber bei Schmitt ist der Kampf eben kein inneres Erlebnis, sondern der Krieg ist formbegründend. Schmitt denkt auch nicht vom einzelnen Frontsoldaten her, der in den Stahlgewittern seine ekstatischen Erlebnisse hat, sondern er denkt vom Souverän her, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Auf der anderen Seite, bei Lukács finden wir ja ähnlich wie bei Bloch auch utopisch-prophetische Elemente, aber das ist bei Lukács kein gestaltloser Aufruhr auf ein noch nicht des Messias bezogen, sondern das ist eben die scharf geschnittene neue Totalität der proletarischen Welt. Das ist eine, wenn man so will, anfassbare Ordnung. Kein noch nicht, sondern eine anfassbare Ordnung, verkörpert in dem besonderen Typus der straff organisierten kommunistischen Partei. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden sich die Freunde Bloch und Lukács, ich habe einen langen Briefwechsel zwischen ihnen, sie werden sich streiten, gerade auch im Bereich der Ästhetik, über die Frage, ob der Moderne eine offene oder eine geschlossene Kunstform angemessen ist. Offene, geschlossene Kunstform. Bloch verteidigt die offene Form der ästhetischen Avantgarden. Lukács geißelt das als bürgerlich dekadent und hält dem die geschlossene Form großer Ästhetik entgegen. Und das wird dann eigentlich das Kernprogramm des Ihnen aus anderen Zusammenhängen sicherlich bekannten sozialistischen Realismus. Das heißt die Orientierung an klassizistischen Formen, die Sie ja bis heute noch in den Museen der DDR bewundern können. Für Schmitt und Lukács passt dieses Schema vom Krieger und Propheten nicht mehr. Dominierend sind jetzt andere Radikalisierungen. Radikalisiert wird die Formfrage. Was ist die Form der Gegenwart? Man könnte auch sagen, was ist das Fundament der Gegenwart? Was hält das zusammen? Und beide finden so etwas wie ein Formzentrum der modernen Gesellschaft. Eine klare Antwort. Was ist das Problem? Bei Lukács eben die Warenform. An der Form der Ware hängt die ganze Moderne und er radikalisiert dies. Bei Karl Schmitt hängt die Moderne, leidet die Moderne, ist das Problemzentrum die Souveränitätsform. Und da setzen seine Radikalisierungen an. Man kann einfach den Unterschied von Lukács und Schmitt auf die ganz kurze Formel bringen. Wo ist das Zentrum der modernen Problematik? In der Ware, der Warenform und alles, was da dranhängt, oder in der Souveränitätsform? Die Warenform bei Lukács ist eben, ich hatte das ausgeführt, kein bloß ökonomisches Phänomen, sondern ein für die moderne Gesellschaft totales Phänomen. Ein totales Phänomen der Verdinglichung des Bewusstseins oder der Chance der Selbsterkenntnis seiner selbst als eine wahre Arbeitskraft. Das ist der Angelspunkt. Die Souveränitätsform bei Schmitt ist kein bloß begrenztes staatliches Phänomen. Er will auch eigentlich nicht über Politik schreiben, sondern über das Politische. Es ist ein für die moderne Gesellschaft totales Phänomen, das Politische. Und es gibt die Alternative, totaler Staat als Volumen der Politisierung von allem und jedem, ohne integrierende Kraft, quantitativ, oder ein starker Staat, qualitativ. Hinzu kommt ein weiteres. Lukács und Schmitt radikalisieren das, was man vielleicht den Realitätsbezug nennen könnte. Sie wollen weg von den Illusionen, weg vom bloß Subjektiven, weg vom Schweben der Gedanken, vom Fließen der Gefühle. Sie wollen etwas Reelles und sie sind als bürgerliche Intellektuelle bereit, Partei zu ergreifen, lieber eine falsche Partei ergreifen, als dieses Lavieren über der Wirklichkeit, dieses Freischweben, wie das Karl Mannheim in anderen Zusammenhang sagen würde. Lukács und Schmidt, sie haben sich existenziell mit dem identifiziert, was sie als Theorie der Moderne herausgefunden haben. Lukács hat sich mit der Macht identifiziert, die angetreten war, die Warenstruktur der Moderne abzuschaffen. Und Carl Schmitt hat sich mit der Macht identifiziert, die angetreten war, das Souveränitätsproblem der Moderne zu bewältigen. Das war für Lukács die Sowjetunion und für Carl Schmitt der deutsche Staat und sein Führer Adolf Hitler. Sie sind hier nicht ausgewichen. Sie haben für Stalin und für Hitler eine anspruchsvolle, nicht zufällige, sondern hochreflektierte politische Entscheidung getroffen. Ja, wir heute Nachgeborenen, wir haben das natürlich leicht jetzt zu sagen, die haben sich geirrt. Wir sind klüger, natürlich, wir sind klüger, aber in welchem Sinne sind wir klüger? Wir sind klüger, was das Wissen um den geschichtlichen Ausgang angeht. Aber irgendwie könnte man sich ja auch die Frage stellen, haben wir auch bessere Argumente? Oder anders gefragt, was war eigentlich falsch an den Theorien der Moderne, wie wir sie bei Lukács und Schmidt vorgefunden haben? Ist nicht die Warenstruktur das Problem? Ist nicht das Souveränitätsproblem brennend? Haben wir nicht auch was gelernt, indem wir ihren Argumenten und Diagnosen gefolgt sind? Wo haben sie sich eigentlich theoretisch geirrt? Sicher, der Hitlerfaschismus ist besiegt worden, der Sowjetkommunismus ist zusammengebrochen. Aber auch hier könnte man noch ein bisschen mit Lukács und Schmidt weiterdenken und sagen, wer so auf den Souveränitätskomplex setzt und ihn radikalisiert, der kann eben nur in einem Krieg besiegt werden. Wer aber den Komplex der Warenstruktur radikalisiert, der kann eigentlich nur ökonomisch zusammenbrechen. Das heißt, im Modus des Untergangs der beiden totalitären Systeme, Niederlage im Krieg 1945, wirtschaftlicher Zusammenbruch 1989, in diesem differenten Modus des Verschwindens haben Lukács und Schmidt noch einmal eine beeindruckende Kohärenz. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, es fällt mir schwer, bei diesen beiden feindlichen Brüdern jetzt aufzuhören. Es gäbe nämlich noch viel, viel dazu zu sagen. Aber die Zeit, das heißt die zur Verfügung stehende Vorlesungszeit, verlangt eine Entscheidung. Und ich mache nächste Woche mit dem vierten Kapitel weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.